Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Die Farce von Spa, ein Rennen, das keines war.
Wer geht beruhigt und wer geht mit Sorgen in die Länderspielpause?
Deutsches Doppelgold bei den Paralympics, wir haben die glücklichen Sieger gleich im Interview.
Die US Open starten, kann Zverev wieder den Joker ärgern?
Das sind die Themen, die am heutigen Montag, Stand jetzt 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt es wie immer Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte, die Geburt eines legendären Weltenbummlers. Die Älteren werden sich erinnern.
In diesen Reisepass hätte ich gerne mal geschaut, was da alles für Visa-Stempel drin sind. Naja, wir werden gleich hören, um wen es geht. Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir auch zum Start in die neue Woche zusammen mit den Kollegen des Sportinformationsdienstes SID ein bisschen was zusammengetragen. Andreas Wurm, der Name.
Und Malte Asmus ist auch hier. Schön, dass ihr auch dabei seid, aber regnet gerade. Also eigentlich können wir noch gar nicht anfangen. Ich würde sagen, Andreas, wir warten einfach 20 Minuten, machen dann zwei schnelle Gags und verabschieden uns dann einfach bis morgen.
Ja, dann haben wir unsere vertraglich vorgeschriebene Episode aufgezeichnet. Die Podcaster und die Podcast-Plattformen haben was zum Abspielen und gut ist, soll keiner sagen, wir hätten es nicht gewollt und hätten nicht geliefert.
Eben, so ähnlich wie die Formel 1 das gestern in Spa durchgezogen hat. Da sitzen so bummelig 75.000 Zuschauer stundenlang bei 11 bis 13 Grad im Starkregen, um dann drei Runden Autos hinterm Safety Car herfahren zu sehen, die dann exakt natürlich in der Reihenfolge des Qualifyings ins Ziel kommen.
Naja, also echter Rennsport wäre wohl kaum machbar gewesen, schlicht und ergreifend viel zu gefährlich, aber so eine Nummer, nur um ein Rennen in die Wertung zu bekommen, halbe Punkte zu vergeben und dann auch noch eine Siegerehrung abzuhalten. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Ich habe auch gedacht, wie können sich denn jetzt die Fahrer mit dem Team abklatschen? Ja, ich verstehe ja, wenn jüngere Fahrer da in irgendeiner Art jetzt, weil sie beim Qualifying gut mit dabei waren und sich jetzt freuen, aber Kinders, also das war wirklich Quatsch.
Ausgelassen Champagner spritzen nach sowas, als wenn die nicht schon nass genug gewesen wären. Also ja, one for the money, two for the show. Es gab ein Rennen, die TV-Rechteinhaber hatten was zu senden, haben ja alles dann auch durchziehen können. Und die eintrittszahlenden Zuschauer, die haben zumindest auch ein paar Autos auf der Strecke gesehen. Also kann am Ende keiner klagen. Also ich meine jetzt vor Gericht um Schadenersatz oder so. Und da kann man einfach sagen, jo, weiter geht's, nächste Woche Sandfahrt.
Gut, was da jetzt gemacht wurde, war gut fürs Geschäft, aber ein Bärendienst für den Sport, auch für die WM-Wertung ist es, wie ich finde, völlig falsch. Das verfälscht das Ganze. Drei Runden, die da gefahren werden mussten dann, damit es in der Wertung ist, das hätten wir um 15 Uhr durchziehen können. Da waren sie nämlich sowieso auf der Strecke und dann wären zumindest alle schneller an ihren Zelten gewesen, denn die haben ja im Zelt knietief im Matsch gestanden und hätten wenigstens abbauen können, damit sie morgen wieder mit einem Schnupfen auf der Arbeit sind. Ne?
Aber so haben sich die örtlichen Landwirte mit ihren Treckern natürlich dann eine kleine Nase verdient, eine goldene Nase verdient, um dann die Leute einfach aus dem Dreck zu ziehen. Das haben wir ja auch schon bei diversen Veranstaltungen gesehen. Übrigens auch mal beim Golf in Winsen, also in Hamburg, bei der Porsche European Open.
Dann haben wir ja doch Sieger dieses ganzen Krams. Ja, auch wenn ein Verstappen da überhaupt nicht zufrieden sein kann mit seinem Sieg in dieser Hinsicht. Aber auch die WM-Wertung ist jetzt wieder spannend.
Subvention für die Landwirtschaft, so muss man das auch mal sehen. Mal anders, ein bisschen verdeckter.
Stand jetzt aktuell.
Kommen wir mal zum ernsten Sport. Bundesliga, drei Spieltage sind da vorbei. Jetzt kommt erstmal die Länderspielpause. Wer geht denn da jetzt mit einem guten Gefühl rein? Wer mit einem richtig miesen? Wir haben uns mal ein paar rausgepickt.
Naja, starten wir erstmal mit was Positivem, möchte ich sagen. Mit einem guten Gefühl hat vor allem Robert Lewandowski 3 Tore gegen Hertha, schon 5 Treffer nach 3 Spieltagen, knüpft nahtlos, möchte man sagen, an die Rekordsaison vom vergangenen Jahr an.
Ja, bricht weiter Rekorde, ne? Also jetzt hat er 15 Mal 3 oder mehr Tore in einem Bundesligaspiel geschossen in seiner Karriere. Er traf im 12. Bundesliga-Heimspiel nacheinander, im 13. Bundesligaspiel überhaupt nacheinander und im 16. Pflichtspiel in Folge. Boah.
Ja, und damit hat er wieder einen Rekord des großen Gerd Müller geknackt. Der hat in der Saison 69-70 15 Pflichtspiele nacheinander getroffen.
Der gönnt dem Gerd aber auch gar keinen Rekord mehr, ne? Die will er alle.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es Absicht ist, aber was soll er machen? Ja. Er ist halt einfach gerade, also er ist natürlich hungrig, ja. Ja, gut.
Erfolgserlebnis gab es auch für Wu Jong-Jong. Der war vor 2 Jahren mal Leihspieler bei Bayern, kickt jetzt beim SC Freiburg und beim 3-2 im Prestigeduell gegen Stuttgart, da hat Jong seine Mannschaft mit einem Blitz-Doppelpack auf die Siegerstraße gebracht.
Ja, Wu Jong-Jong hat eigentlich mit der südkoreanischen Nationalmannschaft zu Olympia gewollt, wurde allerdings nicht mitgenommen, da war er natürlich sehr enttäuscht.
Ja, kann man verstehen, ich meine, das ist natürlich ein großer Traum gewesen, aber er hat letztlich die richtigen Schlüsse gezogen, nicht einen Kopf in den Sand gesteckt oder wie Matthäus sagen würde, den Sand in den Kopf gesteckt, sondern hat die Zeit beim SC Freiburg genutzt, hat sich gut vorbereitet und jetzt hat er mehr Schlagzeilen gemacht als seine Olympiamannschaft in Tokio.
Ja, kommen wir zum nächsten guten Gefühl. Auch das Team des Spieltags, muss man sagen, ja, vielleicht das Team des Saisonstarts, geht mit einem guten Gefühl in die Pause, nämlich der erste FC Köln.
Ja, dass die nach 3 Spieltagen tatsächlich 6 Punkte auf dem Konto haben, also ich glaube, da haben die wenigsten mitgerechnet, ich zumindest nicht.
Das stimmt allen, denn das war, finde ich, auch so nicht zu erwarten. Aber denen hat Steffen Baumgart tatsächlich neues Leben eingehaucht. Es ist wieder Leidenschaft drin. Es ist wieder Teamgeist da. Offensichtlich seine Handschrift.
Ja, und das wirkt sich dann auch aus, ne? Er ist der erste Köln-Trainer seit 5 Jahren, der mit 2 Heimsiegen in die Saison startet. Und er macht auch wirklich alles richtig.
Er hat mit Schaub und Lemperle die Joker dann eingewechselt, die den Sieg gegen Bochum dann auch letztlich gebracht haben. Klaren Plan, hat Köln eine sehr offensive, dominante Spielweise verordnet und damit ja auch letzte Woche durchaus die Bayern geärgert.
Ja, da fehlte nicht viel, da hätten sie die Bayern wirklich dann auch geschlagen. Gut, die haben sich am Ende durchgesetzt, aber in Köln ist jetzt eine richtig positive Stimmung da, dass nämlich die Fans Laola starten, das schafft auch nicht jeder Trainer. Das habe ich, also kann ich mich in Köln jetzt nicht unbedingt dran erinnern. Vielleicht mal damals noch mit Podolski oder so, aber der war ja nicht Trainer, aber da war noch Euphorie da. Aber jetzt ist wieder welche, jetzt müssen sie nur aufpassen, dass sie nicht wieder überdrehen. Aber sie stehen ja auch vom Erzrivalen, vor Borussia Mönchengladbach. Die haben einen krassen Fehlstart hingelegt, erst 1 Punkt aus 3 Spielen.
Ja, und da merkt man gerade mal, es ist wohl nicht nur, das war nicht nur die Bekanntgabe des Rose-Wechsels in der letzten Saison, der dann zum Einbruch geführt hat, sondern das scheint generell so ein bisschen auch ein qualitativer Makel zu sein. Mhm. Wobei man sagen muss, denen fehlen im Moment auch ein paar Spieler.
Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Grund dafür, warum ein Spiel eigentlich bestimmt wird, Chancen kläglich vergeben werden und der Gegner dann auch noch ohne Gegenwehr zum Kontern kommen darf.
Naja, also falls Max Eberl jetzt schlaflose Nächte haben sollte, muss er mal in Berlin anrufen. Dort kann Hertha-Boss Carsten Schmidt auch nur noch mit Schlaftabletten irgendwie zur Ruhe kommen.
Vielleicht war er deshalb im Doppelpass gestern noch so relativ ruhig und moderat, als es um die desolate Leistung seiner Truppe ging. Aber eine schöne Länderspielpause wird auch in Berlin definitiv anders aussehen.
Ja, nämlich so wie bei Wolfsburg. Also die haben, das ist eher schon besser, 3 Spiele, 3 Siege gegen Leipzig, jetzt sogar einen Top-Gegner geschlagen. Ach, da lacht das Autoherz.
Ja, wobei man dieses Top aktuell ja wahrscheinlich auch nur so aus Gewohnheit mit anführt. Fußballerisch werden die dem nicht gerade gerecht. Aber Wolfsburg, wenn wir zu denen nochmal kommen, freilos in der Champions League, kommt ja noch oben drauf, wenn jetzt der Van Bommel hätte zählen können. Dann wäre es nicht nur eine perfekte, sondern es wäre der ultimative Saisonstart gewesen.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Yalimzerf Yehualaf aus Äthiopien, denn das ist die erste Frau überhaupt, die einen Halbmarathon unter 64 Minuten gelaufen ist. 1:03:43, das ist die neue Bestzeit der 22-Jährigen und mit der war sie satte 19 Sekunden schneller als die alte Bestzeit.
Schauen wir auf den Flop des Tages. Das ist, wenn der Sport einen seiner prägendsten Gesichter der letzten Jahrzehnte verliert. Denn gestern starb der frühere IOC-Präsident Jacques Rogge im Alter von 79 Jahren.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir zu den Paralympics. Gestern gab sie dann endlich die ersten beiden Goldmedaillen für das deutsche Paralympics-Team.
Und bis zum fünften Wettkampftag hat's gedauert, aber dann schlug erst Triathlet Martin Schulz zu und dann legte Tischtennisspieler Valentin Baus auch noch nach und revanchierte sich für die Niederlage 2016 gegen den Chinesen Xiao Ningning.
Das war ein super Tag bei den Paralympics, denn auch Speerwerferin Frances Herrmann holte sich noch Gold und die beiden Goldmedaillengewinner, die standen dann noch zum Interview mit den Kollegen vom SID parat. Zuerst Triathlet Schulz und der lässt uns mal an seinen Gefühlen teilhaben.
Ja, ich fühle mich natürlich sehr gut, bin super happy, ist alles aufgegangen heute und es war wirklich ein schönes Rennen gewesen, na klar war es hart, Triathlon ist immer hart, die Außenbedingungen waren dann schon, denke ich, feucht warm. Wasser war es schon warm, aber es war ein cooles Rennen und dann macht es auch Spaß, wenn man merkt, dass es läuft und dass man in seiner aussichtsreichen Position ist, dann kann man da auch den Schmerz annehmen und da auch vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer reingehen.
Was bedeutet es ihm, dass er die erste Goldmedaille 2021 bei den Paralympics für Deutschland gewinnen konnte?
Ja, ich habe gestern Abend schon zu meinem Trainer gesagt, Zimmer, du, ich habe morgen die Chance, die erste deutsche Goldmedaille zu holen. Liegt natürlich auch daran, dass wir früh gestartet sind. Und das hat mich schon wirklich dann auch motiviert, habe mir schon so im Hinterkopf so die kleine Story gehabt und vor allem auf der letzten Laufrunde, so den letzten guten Kilometer, hatte ich das im Hinterkopf und es hat mich so motiviert und ich habe dann auch mitbekommen, das sollte reichen und es hat mich so ein bisschen beflügelt und dachte, okay, das ist irgendwie so das kleine Ü-Tüpfelchen, was es halt in Rio mit der ersten paralympischen Goldmedaille war. Es ist diesmal die erste Goldmedaille fürs deutsche Team.
Ja, spinnen wir doch mal diese Geschichte weiter. Gold in Rio, Gold in Tokio und jetzt Paris als nächstes großes Ziel?
Ich wollte so ein bisschen von dem Erfolg abhängig machen. Definitiv aufhören, jetzt danach wollte ich nicht. Und jetzt, wenn ich gesund bleibe, möchte ich auf jeden Fall bis Paris weitermachen. Es sind ja auch nur noch 3 Jahre. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch in Paris unbekümmerter mit Sachen Corona die Spiele machen können. Und es wäre schön, wenn wir in Paris unterm Eiffelturm nochmal einen richtig coolen Triathlon machen könnten und ich vielleicht auch noch ein paar deutsche Teammitglieder auch dann nach meinem Rennen oder vor meinem Rennen anfeuern könnte.
Ja, drücken wir die Daumen natürlich, freuen wir uns drauf und fragen bei Valentin Baus nach, was bedeutet dir denn dein Gold?
Ja, diese Goldmedaille bedeutet mir halt unheimlich viel. Die ganze Arbeit, die ich jetzt in den letzten Jahren da hinein investiert habe, dass sich auch ausgezahlt hat. Vor allen Dingen nach diesen paar Rückschlägen, die ich hatte, früh im WM-Achtelfinale ausgeschieden, bei der EM früh ausgeschieden und dann, ja, ist einfach schön, dass sich das jetzt die ganzen Jahre jetzt irgendwie gelohnt haben.
Und wie lief das Finale aus deiner Sicht?
Ja, im ersten Satz lief eigentlich alles. Also ich habe jeden Ball getroffen, ich habe alles gespielt, wie ich wollte. Er hat mir auch ein bisschen in die Karten gespielt. Ja, und da habe ich schon gemerkt, dass das heute vielleicht passieren kann. Aber hat er sein Spiel geändert, wo ich dann nicht so drauf klargekommen bin. Hat auch viel, viel besser gespielt, mich gut unter Druck gesetzt, schwierig angespielt. Und ja, am Ende hat es dann doch gereicht.
Die Paralympics Goldmedaillengewinner Schulz und Baus im Interview. Glückwunsch also auch von uns an dieser Stelle.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 95 Jahren, am 30. August 1926, da wurde in Koblenz eine deutsche Fußballlegende geboren. Riegelrudi, so wurde er wegen seiner Defensivtaktik genannt. Oder auch Rudi Rastlos, den Beinamen, den hatte er später sich dann erworben.
Ja, die Rede ist natürlich von Weltenbummler Rudi Gutendorf. Der brachte es in seiner langen Karriere auf, Achtung, 55 Trainerstationen in 32 Ländern auf 5 Kontinenten. 1961 fing er in Tunesien an, dann zog es ihn nach Samoa, Ruanda, Fidschi, Neukaledonien, Japan, Australien und auch nach Peru.
Ja, der Gutendorf, der wurde schon in jungen Jahren so richtig vom Fernweh geplagt und auch getrieben. Er liebte es, seine Fußballphilosophie in alle Welt rauszutragen, hat ihn Riegel in die Welt getragen. Dabei war er immer aber auch davon überzeugt, dass der Fußball einfach eine völkerverbindende Funktion hat.
Als ein persönliches Highlight beschrieb Guttendorf einmal sein Engagement in Ruanda. Dort war er für das Wunder von Kigali verantwortlich. 5 Jahre nach dem Blutrausch der Hutu-Milizen, dem 1994 rund 800.000 Tutsi zum Opfer fielen, vereinte Guttendorf Spieler aus den verfeindeten Stämmen in einer Auswahl. Und das war eine diplomatische Meisterleistung.
Das war schöner als eine Meisterschaft, sicher meine größte Leistung als Trainer, so hat Guttendorf dann später das selber beschrieben. Er sah sich als Fußballentwicklungshelfer und wurde dafür übrigens auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Völlig zu Recht, wie wir finden. Er gehört zweifelsohne zu den schillerndsten Trainerpersönlichkeiten weltweit. Am 13. September 2019 starb Guttendorf im Alter von 93 Jahren.
Stand jetzt aktuell.
Heute Nachmittag, deutscher Zeit, geht's los in New York. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, die US Open, finden statt. Wahrscheinlich vor vollem Haus und natürlich unter der Beobachtung unserer Experten von Chip in Charge. Und Andreas Thies ist heute Morgen bei uns. Stimmt uns schon mal so ein bisschen ein. Guten Morgen, Andreas.
Hallo, Malte.
Welche Voraussetzungen muss man denn als Zuschauer haben, um bei den US Open dann auch tatsächlich zugucken zu dürfen?
Also eigentlich hieß es erst, es wird nicht überprüft, ob Impfstatus bzw. getestet worden ist, aber inzwischen haben die Organisatoren gesagt, dass auf jeden Fall die Menschen, die zuschauen möchten, voll geimpft sein müssen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auf die Zuschauerzahlen dann auswirken wird. Auf jeden Fall als Zuschauer, als Zuschauerin musst du geimpft sein, um auf die Anlage in Flushing Meadows zu kommen.
Zuschauer sind dabei, aber große Namen nicht. Federer nicht, Nadal nicht, Thiem nicht, bei den Damen Serena Williams nicht. Wie sehr trübt das die Vorfreude?
Es ist eine Zeitenwende, möchte man dann auch sagen. Es ist das erste Mal seit 1997, dass weder Serena und Venus Williams noch Roger Federer oder Rafael Nadal bei einem Grand Slam vertreten sind. Wir sind mitten in einer Zeitenwende. Bei den Frauen hat sich das ja schon ein bisschen länger angebahnt und bei den Männern haben wir ja immer noch Novak Djokovic. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Die jungen Spieler, gerade bei den Männern, haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie dann bereit sind und willens sind, dann auch diese Hauptrolle dann zu übernehmen. Allen voran Alexander Zverev, der Olympia gewonnen hat, der dann ja auch das Turnier in Cincinnati gewonnen hat. Allerdings auch Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev. Novak Djokovic thront natürlich immer noch über allem. Und ob Roger Federer nochmal zurückkommen wird, das wissen wir nicht. Rafael Nadal wird sicherlich nochmal zurückkommen. Aber ob der nochmal auf diesem Niveau sein wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf jeden Fall darauf einstellen, wie sieht eine Tennis Welt dann nach Federer und Nadal und vielleicht dann auch irgendwann Djokovic aus, auch wenn Djokovic natürlich immer noch die größte Story ist.
52 Jahre nach Rod Laver könnte er der Erste werden, der wieder den Grand Slam bei den Herren holt. Glaubst du dran?
Ja, ich glaube dran. Es ist auf jeden Fall eine Riesengeschichte. Djokovic hat ein bisschen geschwächelt bei beim Turnier bei Olympia. Er wollte ja auch den Golden Slam angreifen wie Steffi Graf 1988, aber ist nach wie vor der ganz große Favorit und ja, er muss erst besiegt werden. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ihn jemand über Best of Five besiegen kann.
Auch Alexander Zverev nicht, nach dem, was er bei Olympia geschafft hat, nach der Form, die er ja momentan auch hat.
Er ist es im Moment noch schuldig, über Best of Five einen Top-10-Gegner zu schlagen. Er hat es noch nicht geschafft. Er hat alle Gegner schon besiegt über Best of Three. Über Best of Five noch nicht einen einzigen Top-10-Gegner. Plus, er hat natürlich im Moment noch die Nachrichten außerhalb des Platzes in seinem Nacken. Die Vorwürfe gegen ihn der häuslichen Gewalt sind nochmal erneuert worden letzte Woche in einem Artikel auf Slate.com. Dieses Thema muss er beiseite räumen, um dann am Ende hier erfolgreich zu sein. Er könnte im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen, aber er muss Best of Five jemanden wie Djokovic erstmal besiegen und das hat er bislang noch nicht geschafft und deswegen zweifle ich dann noch so ein bisschen dran, dass er das hier schaffen könnte.
Und bei den Damen, Angie Kerber, auch in super Form, hat es ja auch unter Beweis gestellt in den letzten Wochen, in den Monaten muss man ja sogar sagen, nur 2 Matches überhaupt verloren und wenn, dann gegen Ashleigh Barty?
Kerber hat eine gruselige Auslosung. Erste Runde Diana Jastremska, die kommt nach Dopingsperre wieder zurück, hat auf Hartplatz schon bewiesen, dass sie wirklich alle Gegnerinnen schlagen kann. Dritte Runde könnte Corey Gauff warten oder Madison Keys oder Sloane Stephens. Auch das ist eine schwierige Aufgabe und Achtelfinale eventuell Naomi Osaka. Hier hat sie gleich in der ersten Woche sehr, sehr viele große Aufgaben zu lösen und es würde mich in der Tat etwas wundern, würde sie tief im Turnier dann noch dabei sein.
Andere Geschichte, Naomi Osaka, was traust du ihr zu nach diesen ganzen Geschichten der letzten Monate?
Ich bin sehr, sehr gespannt auf sie. Letztes Jahr war sie unglaublich fokussiert, hatte dann ja auch quasi auf ihren, in ihren 14 Tagen bei den US Open alle Gegnerinnen zur Seite geräumt. Sie ist so ein bisschen aus dem Karussell geflogen, möchte ich sagen. Und ich bin sehr gespannt auf ihre Leistungen dann in diesen Wochen, in diesen zwei Wochen. Wenn sie sich wieder fokussieren und konzentrieren kann, dann muss sie erstmal besiegt werden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand wie Corey Goff oder vielleicht auch Angelique Kerber sie besiegen könnte. Und dann ist für sie dann auch wieder ein bisschen früher Schluss. Sie ist ein bisschen die große Unbekannte bei den Frauen.
Unbedingt reingucken und natürlich noch reinhören. Chip in Charge, die Vorschau. Ihr habt ja auch noch eine aufgenommen. Kann man sich noch bestens einstimmen?
Absolut. Bis 17 Uhr ist ja auch noch aktuell. Danach ist sie dann vielleicht nicht mehr aktuell, beziehungsweise ab 18.30 Uhr. Aber wir haben auf jeden Fall auf beide Wettbewerbe vorausgeschaut und wir werden dann in dieser Woche am morgigen Tag, am Donnerstag und am Samstag aktuelle Ausgaben von Chip in Charge aufnehmen. In der nächsten Woche dann täglich.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die US Open sind natürlich auch das Highlight des Tages.
Peter Gojovcic gegen Hugo Humbert, Angelique Kerber gegen Dajana Jastremska, Philipp Kohlschreiber gegen Marin Cilic, Andrea Petkovic, Irina Camelia Begu und Dominik Köpfer gegen Quentin Alice. Das sind die deutschen Paarungen des heutigen Eröffnungstages.
Und Andreas Thies kann uns dann auch noch ganz schnell sagen, was man sonst noch ganz dringend verfolgen sollte.
Das Rematch des Finals von 2017, Madison Keys gegen Sloane Stephens und danach natürlich das Match der ersten Runde, ungefähr heute gegen 20 Uhr, Andy Murray gegen Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas, einer der Jetzt-Generation, Andy Murray, kämpft nach wie vor mit Verletzungen. Er möchte gerne wieder an seine alten Leistungen anknüpfen. Er kann es nicht mehr. Ich hoffe auf ein gutes Match. Ich hoffe auf ein spannendes Match. Aber ich glaube, dass sich am Ende Tsitsipas durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass man das verpassen sollte. Ansonsten Magdalinet gegen Corey Goff, so gegen 21 Uhr, 22 Uhr heute Abend. Das könnte noch sehr, sehr interessant werden. Und um 17 Uhr direkt Camila Giorgi gegen Simona Halep. Simona Halep schon mehrere Grand Slams gewonnen. Camila Giorgi ist allerdings in unglaublicher Form und hat vor Wochen auch ein Masters 1000 Turnier in Kanada gewonnen. Auch das ist natürlich eine Geschichte, die wir verfolgen sollten.
Ansonsten geht es bei den Paralympics in Tokio natürlich weiter auf Medaillenjagd. Johannes Flors, Felix Streng und Leon Schäfer sind über 100 Meter in ihren Startklassen jeweils Goldkandidaten. Außerdem Rio Champ und Titelverteidiger Nico Kappel ist am Start und der wird im Kugelstoßen natürlich auch ganz heiß gehandelt für eine Medaille.
Die Deutschland-Tour ist mit dem Sieg von Nils Pollitt zu Ende gegangen. Die Vuelta machte Ruhepause heute. Dafür startet die Benelux-Tour. Und bei der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen geht's weiter. Leider ja ohne das deutsche Team. Sind im Achtelfinale mit 1:3 an den Niederlanden gescheitert. Haben damit ihr Minimalziel, das Viertelfinale, leider verpasst.
Ich bin mir sicher, ihr findet irgendwas, was ihr heute gucken könnt. Wir haben auch noch einen Hörtipp für euch. Hört mal rein bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Alle 15 Minuten gibt's da frische News. Und ihr hört ganz, ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de-Universum. Ja, einfach mal im Webstream auf sportradio-deutschland.de klicken. Oder über DAB Plus zu hören.
Und ab 7.07 Uhr sind wir morgen dann auch wieder für euch da. Mit einer frischen Folge im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch Sport für die Ohren. Rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. So, kann keiner Geld zurückverlangen. Wir haben unser Programm durchgezogen.
Ja, das ist sehr gut, sehr gut. Wir sind halt einfach pflichtbewusst. Ja, und jetzt gehe ich eine Runde laufen. Bis zur Kaffeemaschine.
Übernimm dich nicht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Thank you.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.